Ja, wir dürfen wieder uns unter Gottes Wort stellen und wir wollen den Kolosserbrief aufschlagen und dort das Kapitel 3, Kolosser Kapitel 3. Wir kommen hier zu den praktischen Anweisungen. Oder wir haben das letzte Mal bei den praktischen Anweisungen begonnen, aber wir lesen einfach nochmal ab Vers 17, Kolosser Kapitel 3, ab Vers 17. Bis Kapitel 4, Vers 1. Und was immer ihr tut in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Und dankt Gott dem Vater durch ihn. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie sie es gebührt im Herrn. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht unwillig werden. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herrn in allen Dingen, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens als solche, die Gott fürchten. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen. Da ihr wisst, dass ihr vom Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus dem Herrn. Wer aber Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrechtes getan hat, und es gilt kein Ansehen der Person. Ihr Herren, gewährt euren Knechten das, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Wir wollen noch zusammen den Herrn anrufen, dass er uns hilft, in rechter Weise über sein Wort nachzudenken, uns darunter zu stellen und es auch recht aufzunehmen. Und ihm die Antwort zu geben, die notwendig ist, die ihn ehrt. Herr Jesus, du sagst, habt Acht, wie ihr hört. Und darum kommen wir zu dir, weil wir uns bewusst sind, dass wir so schnell in einer falschen Weise unter deinem Wort stehen oder vor deinem Wort stehen, dass wir dein Wort hören, aber nicht empfänglich sind, es nicht als Gottes Wort aufnehmen. Du siehst, wie schnell wir geprägt sind von Meinungen dieser Zeit und wie schnell andere Autoritäten über uns herrschen, uns vorgeben, wie wir Dinge auszulegen haben. Aber du konfrontierst uns hier mit deinem heiligen Willen. Du kommst in deiner Gnade und offenbarst dich. Du bringst uns das Leben, damit es uns gut geht und wir leben. Herr, so bitten wir dich, gib uns die Demut, das belehrbare, zerbrochene Herz. Gib uns die Empfänglichkeit und Glauben. All dies brauchen wir von dir. Wir bitten dich, bewahre uns vor dem Satan, der wegnimmt, was wir nicht verstehen. Bewahre uns vor den Sorgen dieser Weltzeit. Bewahre uns, Herr, vor der Härte unseres Herzens. Und gib, dass dein Wort auf gutem Boden fällt und Frucht bringt für die Ewigkeit. Amen. Ich las bei jemandem in einem Kommentar, dass wenn früher Anweisungen gegeben wurden. Also wenn man in der normalen weltlichen Literatur der Zeit ging, dann wurde, wenn es irgendwo falsch lief, also wenn es irgendwo in der Familie oder in den Beziehungen zwischen dem Herrn und dem Sklaven, dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer Probleme gab, dann wurde immer entweder die Schuld auf die Frau gelegt oder auf den Sklaven oder auf die Kinder. Und da ist die Bibel außergewöhnlich, dass sie genauso die Väter anspricht, als auch die Frauen, aber als auch die Herren, die die Sklaven hatten. Sie konnten nicht einfach tun, was sie wollten, sondern die Bibel zeigt eben, dass sie genauso in der Verantwortung standen wie alle anderen. Wenn wir jetzt in diese praktischen Anweisungen gehen vom Kolosserbrief, dann müssen wir uns aber wieder zurückversetzen, ein bisschen in die Situation zurückversetzen, wie es damals den Leuten ging, die diese Anweisungen hörten. Da kam man zum Gottesdienst zusammen, eben um auf Gottes Wort zu hören. Und dann sagte der Älteste oder die Leiter damals, wir haben einen Brief von Paulus bekommen, den werden wir heute lesen. Und dann saß die Gemeinde da und der Brief von Paulus wurde dann vorgelesen. Das heißt, sie fingen an bei Kapitel 1 und lasen den ganzen Brief durch. Da gab es keine Verseinteilung, da gab es auch keine Kapiteleinteilung, sondern es ging Stück für Stück weiter nach dem, was Gott da dem Volk Gottes zu sagen hat. Das heißt, wenn sie zu diesen Anweisungen kamen, es ist dann etwas anders wie bei uns jetzt, wenn sie zu den Anweisungen kamen, über den Mann oder für den Mann, für die Frau, für die Kinder, für die Herren, für die Sklaven, dann waren sie noch voll drinne in dem, was vorher gesagt worden ist. Das heißt, sie hatten das alles präsent. Und das ist etwas, was uns hier fehlt. Wir müssen uns daran erinnern, was vorher gesagt wurde. Wir müssen uns wieder in Erinnerung rufen, was hat denn Paulus vorher geschrieben, bevor er zu diesen Anweisungen kommt. Wir sind nämlich hier immer wieder in der Situation, dass wir solche Anweisungen lesen und wir lesen sie in einer gewissen Beschreibung eines, wie eine Beschreibung von einem neuen Gerät, das wir gekauft haben. Was mache ich jetzt damit? Und dann lesen wir diese Beschreibung sozusagen, was muss ich tun? Und wir denken in der also wir haben dann die Haltung, dass wir auch so denken, okay, das muss ich tun, das kann ich tun und das will ich tun und so weiter. Und wenn man Predigten anhört über diesen Text, auch beim Gebet des Herrn ist es ähnlich, was wir heute wieder gebetet haben, dann sieht man oft, dass alle Erklärungen immer auf eine Perfektion zielen, auf ein Ideal. Und das Interessante ist, wenn wir uns diesen Text lesen, also Anweisungen von Mann und Frau, und wir können auch in den Epheserbrief gehen, wir können auch zum Petrusbrief gehen und viele Anweisungen der Schrift anschauen, dann finden wir ganz schnell, dass die vielleicht mehr geprägt sind von der Bibel, vom biblischen Denken, die sozusagen überzeugt sind, dass sie nach der Bibel leben, dass sie eigentlich denken, dass dieser Text ganz gut machbar ist. Also dass das, was hier angewiesen wird, dass es eine sehr hohe Übereinstimmung gibt im eigenen Leben und dass es auch sehr gut machbar ist, was da drin steht. Wenn wir jetzt in den Kontext hineinschauen und das zusammenbringen, dann merken wir auf einmal, dass wir ganz anders mit diesen Anweisungen umgehen müssen, wenn wir evangeliumsgemäß darüber nachdenken. Einer der Brüder von Tripp, ich habe vergessen, welcher das war, der hat ein Buch geschrieben, das heißt The Broken Down House. Und in diesem Buch beginnt er damit, dass sein Vater ein Makler war, der gerne Häuser kaufte und sie dann restaurierte, um sie dann wieder zu verkaufen. Und eines Tages nahm er ihn mit in so ein Haus. Und als er dort mit dem Vater hinkam, da war schon der Hof total verwahrlost. Und außen blätterte die Farbe ab und so weiter und alles sah marode aus. Und der Vater, der machte immer Überraschungsausdrücke, dass er ganz begeistert war von dem Haus. Dann gingen sie rein und da drinnen war genau das gleiche Chaos. Also überall einfach alles niedergewirtschaftet, verwahrlost. Und irgendwann sagt der Vater, was willst du mit diesem Haus? Das ist hier eine Baustelle. Und da sagt er, ja genau, das ist es ja. Aber ich habe vor Augen, wie es einmal werden soll. Und deswegen war er ganz begeistert von dem Haus. Er wusste, was er machen wollte und wie das Haus werden soll. Wir alle sind vom Sündenfall geprägt. So geprägt, dass wir uns gar nicht vorstellen, wie wir wären, wenn wir noch im Paradies wären, ohne Sünde. Welche emotionalen Reaktionen hättest du, wenn du ohne Sünde im Paradies wärst? Wie würden deine Beziehungen aussehen im Paradies? Der Mensch in dem Ebenbild Gottes, was würde das heißen, dass der Mensch im Ebenbild Gottes in Beziehungen steht? Wie würden wir dann miteinander reden? Wie würden wir reagieren? Wenn wir also hier sind, in dieser Zeit, wenn wir also hier in unserem Jetzt und hier, also wenn wir in unserem Jetzt und hier uns anschauen, dann wissen wir gar nicht, wie viel wir verloren haben. Überlegen wir nur mal ganz kurz. Adam und Eva haben Söhne, Kain und Abel. Und schon nach dieser sozusagen ersten Generation wird der eine ein Mörder des anderen. Ihr seht, wie Sünde schon die erste Familie geprägt hat. Es beginnt ja schon bei der Namensgebung, dass Kain der Mann ist und Abel nichtig, also bei Eva. Auch da wird schon deutlich, wie stark Sünde, die selbst das Paradies noch kannten, geprägt haben. Und jetzt gibt eine Generation nach der anderen diese zerrüttete Prägung weiter. Und jeder zerstört in seinem Teil das Ebenbild Gottes in sich und in seinem Denken. Und jetzt kommt Erlösung. Erlösung in Christus. Jetzt ist Gott in seiner Gnade, gibt er die Gebote, aber am Ende gibt er seinen Sohn. Und sein Sohn kommt vom Himmel herab. Und wir sehen in Jesus Adam in vollkommener Weise. Wieder den Mensch ohne Sünde. Der Mensch nach dem Ebenbild Gottes. In Reinheit, in Tadellosigkeit. Er offenbart hier seine Herrlichkeit, Gottes Herrlichkeit. Aber schaut, das ist das Besondere. Jesus kam nicht nur auf die Erde, um uns mit Gott zu versöhnen, sondern er kam auch, um uns zurückzugeben, was wir in Adam verloren haben. Und Paulus spricht davon wieder und wieder, dass wir bekehrt wurden, wenn wir errettet sind, dass wir errettet worden sind, damit Gottes Bild in uns erneuert wird. Das heißt, wir sollen durch das Evangelium ist Gottes Macht und Gottes Mittel, den Menschen mit Gott zu versöhnen, sodass es wieder eine Beziehung gibt zwischen Gott und den Menschen. Das heißt, es ist das Erste, was geschehen muss, nämlich, dass Gott wieder Teil des Lebens, Gott wieder in Beziehung zu Menschen steht, dass Gottes Macht wieder im Menschen hervorkommt, die Beziehung zu Gott prägende Beziehung ist, zu allen anderen Beziehungen, dass dies wieder entscheidend ist für das Miteinander. Also Gott kommt in Christus und versöhnt uns mit Gott, das ist so entscheidend, aber er kam auch genau darum, um diese verlorene Ebenbildlichkeit wiederherzustellen. Das ist Gottes Ziel. Hier sind wir beim Haus, was ich gerade im Beispiel beschrieben habe. Jesus zeigt uns, was er wiederherstellen will. Jesus kommt in dieses von Sünde zerstörte Haus. Und er kam zu den Huren und Zöllnern. Er kam zu denen, die nichts galten. Er kam in die marodesten Hütten hinein, wenn wir uns selbst als solche Hütte bezeichnen. Und jeder, der sich selbst kennt, weiß, dass dies der Fall ist. Und er kommt bis heute in Menschenleben hinein. Und er kommt entschlossen, das wiederherzustellen, was Sünde zerstört hat. Und so geht er vor. Und das ist sein Ziel. Und während er das macht, und damit es auch möglich ist, dieses zu machen, das wiederherzustellen, hat er uns nicht nur mit Gott versöhnt, sondern uns eine Erlösung erkauft, die so vollkommen ist, dass wir für jedes Baumaterial, für jede Baustelle, die neu eröffnet wird, für jede Reparatur, alle Materialien, alles, was notwendig ist, vom Himmel selbst, von ihm, vor dem Thron Gottes empfangen, damit nichts fehlt und nie geht das Geld aus. Warum nicht? Weil der ganze Reichtum ist da, alles erkauft durch seinen Tod. Nie gehen die Mittel aus. Nie musst du sagen, ich kann das Material nicht bekommen, wie wir die letzten Jahre das Problem hatten in Deutschland, dass man eben sagen musste, ich will gerne, aber ich bekomme nicht an die Materialien ran. Nein, hier ist alles, alles da, was du zum Leben und zur Gottseligkeit brauchst. Gehen wir nochmal zurück in dieses Thema insgesamt hinein. Wenn wir also jetzt uns die Texte direkt anschauen oder das anschauen oder einfach erinnern an das, was vorher von Paulus geschrieben wurde, dann will ich nur zwei Sachen rausgreifen, die sehr, sehr entscheidend sind. Also, wenn wir die Anweisungen an die Kinder lesen, an die Väter lesen, an die Herren lesen, an die Sklaven lesen, dann kommen diese Anweisungen nicht in tadellose Familien, wo man nur noch den Staub von den Hosen abwischen muss, damit alles wieder in Ordnung ist, sondern sie kommen in eine zerrüttete Welt. In der damaligen Welt war auch alles, vieles zerstört. Wir wissen das von den Familien. Jesus hat das auch vorhergesagt. Es war offensichtlich. So, das heißt, wir kommen da, wir brauchen hier uns dem Wort Gottes nicht stellen mit der Haltung, naja, hoffentlich finde ich nicht so viel Schlimmes bei mir, sondern wir können uns diesem Wort stellen mit der Haltung, der Herr ist in mein Leben gekommen. Der Herr hat sich bei mir offenbart. Der Herr hat mich mit ihm versöhnt. Der Herr hat mich zum Kind und Erben gemacht. Und nun komme ich zu dem, der mit allen Dingen fertig wird. Und schaut, das ist Kapitel 1. Ich will euch das hier einfach noch mal kurz zeigen. Er sagt in Vers 3, wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt, durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt. Das Evangelium bringt Frucht, so wie auch in euch von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. Er dankt Gott. Warum dankt er Gott? Weil er Gottes Handeln im Leben der Kolosser, der Gläubigen in Kolossee sieht. Und schaut, Vers 5 sagt, weil er weiß, welche Hoffnung für sie bereit liegt. Um es zu wiederholen, Hoffnung ist nicht irgendetwas, was ich hoffe, wie wir es gebrauchen, sondern Hoffnung bedeutet inhaltlich, dass Gott alle Verheißungen erfüllt, die noch ausstehen. Das heißt, wenn Gott sich vornimmt, dich in das Bild seines Sohnes zu verändern, dann steht das alles noch aus, das ist die Hoffnung. Und wenn Gott bestimmt hat, dass du eines Tages in Herrlichkeit vollkommen vor ihm stehen wirst, als Erbe des Himmels, sodass alles wiederhergestellt wird, sogar mehr noch als du im Paradies verloren hast, dann ist das Hoffnung. Diese Hoffnung ist absolut gewiss. Es bedeutet, dass das, was Gott sich vorgenommen hat, uns zu geben aufgrund der Erlösung in Christus Jesus. Wir halten fest, er spricht zu Gläubigen, mit denen er ein großes Ziel hat, mit denen er einen vollkommenen Plan hat, um alles auszuführen, was er sich vorgenommen hat. Aber jetzt schauen wir auf das Gebet, Vers 9. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da ihr es vernommen habt, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Also, wenn wir die praktischen Anweisungen für die Familie lesen, dann geht es Paulus darum, dass wir erfüllt werden mit der Erkenntnis des Willens Gottes und es geistlich beurteilen. Ja, du kannst genau wissen, was Gott will, und denkst total selbstgerecht, selbstvertrauend, selbstidealisierend, blind für die Sünde, nein, in geistlicher Weisheit und Einsicht. Und dann sagt er, um des Herrn würdig zu wandeln. Also, ich soll ein Leben führen, das dem Evangelium entspricht. Du bist ein Kind Gottes und es ist so wichtig zu verstehen. Wir leben als Kinder Gottes, leben wir hier auf der Erde als Repräsentanten unseres Gottes im Himmel. Gott will, dass man an uns ihn sieht. Das ist sein Ziel. Wir repräsentieren also, wie der Konsul, der in ein anderes Land geht, also der ein Land in einem anderen Land vertritt, er repräsentiert das Land. Und soll da stellvertretend für das Land Position beziehen. Das ist, was unsere Aufgabe ist als Kinder Gottes. Wir sind Botschafter für Gott. Und es geht darum, dass wir uns hier würdig, dass wir würdig wandeln, dem, der uns hier errettet hat, und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Dann weiter sagt er, mit aller Kraft gestärkt gemäß der Macht seiner Herrlichkeit. Wir brauchen also seine Kraft. Dafür betet er, dass wir in seiner Kraft dieses Leben führen. Das ist das, was Christus uns erkauft hat, dass wir mit seiner Kraft gestärkt werden, nicht nach unserer Kraft, sondern nach der Macht seiner Herrlichkeit. Ihr merkt schon etwas, ich kann sagen, ich kann die Anweisung lesen und ich kann denken, ich muss mich mehr zusammennehmen. Ich muss diese Disziplin aufrichten. Ich muss jetzt früher aufstehen, muss den Wecker stellen und alles Mögliche kann ich jetzt sozusagen, so kann ich anfangen, damit umzugehen. Paulus denkt anders. Paulus sagt, nein, wenn es darum geht, dass das zerbrochene Haus wiederhergestellt wird, dann kannst du hinschauen auf den, der alles vermag, nämlich auf Christus Jesus, dass du von ihm, du musst also keinen Auftrag annehmen, wo du sagen musst, wenn ich an meine Kraft denke, unmöglich, sondern du schaust auf den, der dich mit aller Kraft stärken darf, will und wird, um das zu tun, wozu er dich bestimmt hat, nämlich um sein Bild zu tragen. Also mit aller Kraft gestärkt, nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Jetzt werden wir praktisch. Ausharren bedeutet, du bleibst darunter. Langmut bedeutet, du gibst nicht auf. Denk an deine Familienbeziehungen. Denk an deine Ehe, denk an die schwierigen Situationen des Miteinanders in den Beziehungen, denk als Chef an deine Untergebenen, denk als Angestellter an deinen furchtbaren Chef. Und schon merkst du, wie praktisch das wird, wofür Paulus hier betet. Du sollst in deiner Beziehung des Herrn würdig wandeln. Gott kennt die Beziehung. Und er betet dafür, dass du gestärkt wirst zu allem Ausharren. Das heißt, du fliehst nicht, du haust nicht ab aus Gottes Schule. Sondern du nimmst deine Situation aus Gottes Hand an, mit all dem, was zerbrochen ist durch die Sünde. Du versuchst nicht, wie soll ich sagen, das zu harmonisieren. Du versuchst ja auch nichts vorzumachen, sondern du bist realistisch. Realistisch. Der kanadische Ministerpräsident hat in Davos eine Rede gehalten, die ist auch sehr gut angekommen. Aber er hat gesagt, wir müssen aufhören, die alten Fahnen rauszuhängen, wenn wir Politik verstehen wollen. Wir müssen aufhören, unsere Ideale, die wir festgelegt haben, immer wieder runterzubeten und nach denen zu handeln. Dann hat er gesagt, wir brauchen eine neue Sichtweise. Und diese Sichtweise beginnt damit, dass wir anfangen, realistisch zu werden. Also wir müssen die neue Realität anerkennen und dann von der neuen Realität ausgehen. Christen müssen Menschen sein, die die Realität lieben. Die auch dann, wenn Sünde viel zerstört hat, nicht harmonisieren, nicht rosarote Tusche drüber machen, sondern beginnen zu sagen, ja, hier bin ich, das ist wirklich die Situation. Und hier komme ich zu dir, meinem Gott, weil du in der Lage bist, hier in diese Situation, in der zerbrochensten Hütte, einen Tempel zu bauen für deinen Namen und für deine Ehre. Darum geht es. Und das ist das Evangelium. Das ist das Evangelium. Und deswegen betet er, dass sie, die Christen, Ausharren haben und Langmut und nicht nur Ausharren und Langmut, also du kommst da nicht in die Gemeinde mit deinen zerrütteten Familien und sagst, das war wieder schlimm, was muss ich wieder alles aushalten, sondern du sagst, Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass du mir deine Verheißung gegeben hast. Ich danke dir für deine Kraft in meinem Leben. Ich darf mich in dir freuen, trotz dieser Situation, trotz dieser Herausforderung. Und während ich die Not anerkenne und dafür bete, sage ich gleichzeitig, Herr, du wirst damit fertig und du hast sie sogar bestimmt zu meinem Besten. Deswegen mit Freuden dem Vater danksagend. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, der uns fähig gemacht hat, schaut, was da steht, der uns fähig oder tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Du siehst das Ziel Gottes. Du siehst deine Berufung. Du siehst die Herrlichkeit deiner Berufung. Es ist so entscheidend, dass Paulus später sagen wird, dass sie unverklagbar vor dem Thron stehen, Vers 23, wenn sie im Glauben gegründet und fest bleiben und sich nicht abbringen lassen von der Hoffnung des Evangeliums. Das ist die Hoffnung des Evangeliums. Sie sollen sich nicht davon abbringen lassen. Das, was er nachher hinzufügt, ist das, was uns in Dankbarkeit bewahren soll, nämlich die Rettung. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung deiner Sünden. Wie auch immer dein Zustand in der Familie ist, was auch immer deine Herausforderungen, deine Schwierigkeiten sind, Gott hat dich aus der Herrschaft Satans erlöst. Er hat deine Schuld vergeben. Er hat dich zu seinem Kind gemacht. Er hat die Macht der Sünde über deinem Leben gebrochen. Er hat dich mit sich versöhnt. Du bist versöhnt. Wisst ihr, was das bedeutet? Dass Gott, der gegen dich ist, nun für dich ist. Egal wie deine Umstände sind, er hat selbst dafür gesorgt, dass er sich freut, dir Gutes zu tun. Dir alles zu geben, was du brauchst, versöhnt mit Gott, errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Hier sind wir beim ganz wichtigen Punkt, wenn du noch nicht errettet bist, wisse eins, Gott ist gegen dich. Versuche nicht einfach Dinge zu bessern, sieh, dass das Wichtigste daran, das Wichtigste für dein Leben ist, dass du mit Gott versöhnt wirst, dass deine Schuld vergeben ist. Und der Herr fordert uns auf, seinem Evangelium zu glauben. Er ist gekommen, damit wir befreit aus der Herrschaft der Finsternis Kinder Gottes werden, indem wir ihm glauben, indem wir unser Vertrauen auf Christus setzen. Das ist die Voraussetzung. Aber es zeigt uns, dass wir in allen Herausforderungen eben diese Dankbarkeit bewahren müssen. Jetzt gehen wir noch in Kapitel 3 hinein. Ihr merkt schon, ich sage sehr viel um das Ganze herum, aber ich denke, vieles von dem, was wir nachher dann anschauen in den Anweisungen, muss klar von dieser Grundlage geprägt sein, von diesem Zusammenhang geprägt sein. Am Anfang sagt er also, trachtet nach dem, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes. Deine Beziehungen werden entweder geprägt sein von dem von dem Horizontalen, von dem Miteinander, von dem, was es dir jetzt bringt oder nicht bringt und was der andere gesagt hat und was der nicht gesagt hat und wie er dich behandelt hat oder nicht behandelt hat, was du für Ziele in diesem Leben hast, oder sie werden geprägt sein von dem, der auf dem Thron sitzt, von Jesus Christus, der auferstanden ist. Deine Beurteilung kommt entweder, deine Beurteilung, also wir müssen das so sehen, du bist im Krieg und jetzt sollst du die Situation im Krieg beurteilen, stehst du entweder im Loch und versuchst so weit wie möglich zu sehen, wie die Situation des Krieges ist, oder steigst du auf im Flugzeug und schaust von oben, wo der Feind ist, wie die Situation aussieht. Du hast eine ganz andere Perspektive. Die Perspektive des Gläubigen, sagt er, ist die Hoffnung. Die Hoffnung. Aber nicht nur die Hoffnung, sondern in der Hoffnung das Bewusstsein, dass der Feldherr im Himmel ist, der alles kennt, der alles weiß. Und dass deine Bestimmung ist, und er dafür sorgt, die Garantie übernommen hat, und die Garantie übernommen hat, dass du dort bei ihm sein wirst. Nachdem Paulus ihnen das gesagt hat, dass das Ziel klar sein muss, also trachtet nach dem, was droben ist, hört auf, auch nur Erfüllung und Befriedigung in diesem Leben zu suchen. Das würde er sagen, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Ihr seid dieser Welt gestorben. Euer Ziel ist Gottes neue Welt, die Herrlichkeit mit ihm, Vers 4. Aber jetzt kommt's. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, Unzucht, Unreinheit, böse Lust, Habsucht, Götzendienst. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Jetzt legt auch ihr, Vers 8, jetzt legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Wie viele Gläubige denken, dass so weit wie möglich alles in Ordnung ist in ihren Beziehungen? Sie müssen nur diese Liste durchlesen. Deine Beziehung zu deinen Mitmenschen kann zwar äußerlich harmonisch sein, aber sie ist nur so gut, wie sie frei ist von sexueller Unreinheit, von Habsucht, von Götzen. Sie ist nur so gut, wie du Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten getötet hast. Sie ist nur so gut, wie ihr Wahrheit miteinander redet. Nur so gut. Sie ist nur so gut, wie Erbarmen herrscht. Vers 12. Freundlichkeit. Demut. Sanftmut, Langmut. Wie du einander ertragen kannst, vergeben kannst. Wie deine Vergebung der Vergebung Christi entspricht. Wie Liebe herrscht. Wie Friede in deinem Herzen reagiert. Wie viel Streit kommt in unser Leben hinein, selbst bei den harmonischsten Beziehungen, weil Friede nicht herrscht, sondern innerlich die Anklage da ist. Ihr merkt schon, worauf es hinausgeht. Merkt ihr, wenn es also um Beziehungen geht, dann hat uns Paulus gezeigt, wo der Kampf beginnt. Der Kampf in den Beziehungen beginnt darin, dass wir Sünde ernst nehmen, und zwar das, was der Sündenfall ins Leben des Menschen hineingebracht hat, und dass wir ernst nehmen, dass das zur Herrschaft, zum Herrschaftsbereich Satans gehört. Und nicht zum Herrschaftsbereich des Herrschaftsbereich Gottes. Und dass hier die Veränderung stattfinden muss, nämlich dass wir erneuert werden in unserem Urteilen, in unserem Denken, in unseren Beziehungen. Wir brauchen Gottes Charakterzüge. Gottes Charakterzüge. Und wenn wir so hineingehen und dann unsere Beziehungen anschauen, dann lesen wir nicht diese Stellen, die wir gerade als Text gelesen haben und denken so, bei mir ist alles in Ordnung, sondern dann kommen wir und merken, hier muss sich so viel ändern. Aber wir gehen hinein mit unserem Erlöser. In Wahrheit und in Hoffnung. Wir haben die ersten zwei Seiten schon angeschaut. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, wie es gebührt im Herrn. Ihr Männer liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Allein die Liebe zu definieren nach dem, was ich töten soll und was ich aufrichten soll oder anziehen soll, ändert komplett meine Haltung. Denn gerade als Mann erzähle ich so schnell, ich liebe meine Frau und doch ist so wenig Mangel da. Ist so wenig von dem Charakter da, der hier vorher beschrieben wird. Wenn er jetzt zu den Kindern kommt, das ist da, wo wir heute weitermachen wollen, wenn er jetzt sagt, ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig, dann fange ich sofort an als Kind, und ich weiß das von früher, dass das bei mir so war, neu zu definieren, okay, bis wo muss ich gehorchen? Wo bin ich jetzt alt genug, um nicht mehr zu gehorchen? Und so weiter. Und wir merken schon, das ist die alte Natur in mir, das ist das menschliche Denken in mir, das sofort die Lücken sucht und sofort auf das Pferd springt, dass ja mit mir alles in Ordnung sein muss, weil ich weiß ja genau, wo meine Grenzen sind und was meine Grenzen sind. Ich könnte den Text lesen und denke sofort, okay, welche Kinder meint er denn? Meint er die Kinder bis 3 Jahre oder meint er die bis 8 oder meint er die bis 13 oder meint er sogar noch ältere Kinder? Interessant ist, dass er bei dem Wort, dass die Kinder den Eltern gehorchen sollen, das gleiche Wort nimmt, was er den Sklaven sagt, die waren vielleicht 20, vielleicht auch 30, vielleicht auch 50, vielleicht auch 90 Jahre und sie sollten gehorchen. Heißt das, dass Beziehungen der Kinder und Eltern genau die gleiche Prägung haben wie die Sklaven? Nein, haben sie nicht. Aber schaut, das Wort selbst bekommt eine ganz neue Bedeutung, wenn ich merke, dass dieses gleiche Wort gebraucht wird für jedes Gotteskind, das dem Evangelium gehorsam geworden ist. Das gleiche Wort wird gebraucht für einen Menschen, der sich abgewendet hat von den Götzen, von einer Haltung, wo er sagt, ich will tun, was ich will, und zum Herrn gekommen ist und gesagt hat, Herr, ich will tun, was du willst. Paulus schreibt den Thessalonichern, er sagt, ihr seid von Herzen gehorsam geworden dem Evangelium. Von Herzen gehorsam geworden dem Wort, das zu euch gekommen ist. Und da merken wir, genau darum geht es hier. Und hier geht es nicht darum, äußerlich etwas zu erfüllen, sondern hier spricht Paulus die gläubigen Kinder an in der Gemeinde. Sie waren also in der Gemeinde, sie hörten die Predigt, sie waren nicht irgendwo extra, sondern er spricht sie an und sagt, ihr Kinder, gehorcht. Und er schreibt es einfach nach dem Gebot der Bibel, das die Kinder kannten, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern und fordert sie auf, das zu tun. Die Bibel macht ganz klare Unterschiede, dass es eine andere Art ist, wenn sie älter sind, wir wissen aus den Sprüchen, dass der junge Mann, der Sohn, der von seinem Vater hört, mein Sohn, verlasse nicht die Weisung deines Vaters, dass er verheiratet war, dass er Kinder hatte und gleich trotzdem diese Aufforderung bekommt. Natürlich in einer ganz anderen Weise, in einer ganz anderen Verantwortung, in der Weise, wie Abraham seinen Kindern und Kindeskindern gebieten sollte, die Wege des Herrn zu bewahren. Es geht hier um etwas sehr Zentrales, nämlich um die Autorität Gottes im Aufrichten unserer Beziehungen. Und die Autorität Gottes definiert, wie diese Beziehungen aussehen sollen. Und diese Autorität Gottes ändert nicht Herrschaft und Unterordnung. Autorität und Anerkennung von Autorität. Sondern die Unterordnung unter Gott macht es mir sowohl leicht, mich menschlichen Beziehungen zu unterordnen, wie Gott es bestimmt hat, und macht es mir auch schwer, jede Autorität, die ich von Gott empfangen habe, anders zu gebrauchen als in der Weise eines Sklaven, der sich Gott unterordnet. Jesus sagt, wo ist nun der Treue und Kluge? Der gebraucht das Wort Sklave, den sein Herr über sein Gesinde gesetzt hat. Und er zeigt, dass jede Autorität, die Gott auf dieser Erde den Menschen gegeben hat, verstanden werden muss als Autorität, als die Autorität eines Sklaven unter seinem Herrn. Und dass jeder, der Autorität ausübt in dieser Welt, von Gott zur Verantwortung gezogen wird, wie treu er ist als Sklave seinem Herrn gegenüber. Und das haben wir sehr schöne Beispiele in der Bibel. Was war denn Josef? Josef war ein Sklave im Haus Potiphas. Er war ein Sklave. Und wisst ihr, wie er sein Sklaventum dort beschreibt? Also als die Frau ihn versucht zur Sünde, dann sagt er, mein Herr hat mir alles gegeben, ich entscheide über alles. Merkt ihr, welche Verantwortung der hatte? Der war eigentlich die ganze Zeit Chef. Über das ganze Haus, der hat alles organisiert. Aber seine Haltung war, ich bin Sklave. Aber er gebietet, er ordnet, er sagt, du mach das, so läuft's. Und alle mussten gehorchen. Das ist genau wie die Beziehungen sind, können anders sein, die Haltung kann eine andere sein. Nie verlässt ein Mensch die Autorität Gottes. Und ein Gotteskind sollte von Herzen Sklave Jesu Christi sein in allen seinen Beziehungen. Und hier brauchen wir genau das, was die Bibel, was Paulus betet im ersten Kapitel, dass ihr erfüllt werdet mit Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlichem Unterscheidungsvermögen. Und so sind die Beziehungen so vielseitig, so vielschichtig. Und wenn wir es übertragen auf unsere Zeit, das Angestelltenverhältnis, das Arbeiterverhältnis, das Chefverhältnis, jede Firma hat eine andere Philosophie oder beziehungsweise eine andere Dynamik. Ich komme immer wieder in Situationen herein, wo ein anderes Verständnis von Chef und Untergebenen ist. Hier sind Gottes Prinzipien. Hier sind Gottes Prinzipien einmal dargelegt. Aber was ich brauche, ist Gottes Weisheit, diese Prinzipien in meinem Leben, in meinem Alltag anzuwenden. Zu wissen, das ist der Weg, den ich gehen soll. So sieht es praktisch aus in meinem Leben, dass ich Gott ehre in diesen Umständen, in denen ich stehe. Was brauche ich also, um den rechten Weg zu finden? Ich lese diese Anweisungen, aber ich brauche genau das, wofür Paulus betet. Herr, gib mir doch Weisheit und Unterscheidungsvermögen. Erstens, dass ich nicht meinem Stolz, nicht meiner Rechthaberei, nicht meiner Selbstsucht, nicht meinem Zorn, nicht meiner Habgier, nicht allen möglichen Dingen unterworfen bin, während ich meine Freiheit oder vermeintliche Freiheit definieren will, sondern auch meine Autorität definieren will, sondern dass ich wirklich geprägt bin vom Evangelium. Es gibt so viele Leute. Die sind so aktiv im Evangelisieren. Und sie meinen, sie müssten überall den Leuten das Evangelium an die Ohren klatschen. Die Bibel zeigt uns, es gibt eine Priorität. vor dem Evangelisieren. Evangelisiere mit einem veränderten Leben. Leb das Evangelium. Leb das Evangelium. Muss diese Beziehung dann ideal sein? Nein, im Gegenteil. Je schlimmer die Umstände, je gottloser der Mann, je gottloser die Frau, je ungehorsamer die Kinder, je schwieriger der Vater, je schlimmer die Mutter, je mehr kommt die Herrlichkeit des Evangeliums in deinem Leben zum Tragen. Je größer die Finsternis, je heller leuchtet das Licht. Und du kannst nie die Schuld, und du solltest nie die Schuld auf die Umstände setzen. Aber du musst realistisch werden, du darfst realistisch werden vor dem allmächtigen Gott und sagen, Herr, hier ist meine Situation, aber du hast mich in diese Situation gestellt, damit ich deinen Namen preise in dieser Situation. Damit ich das Evangelium persönlich lerne und dann lebe. Und dann lebe. Damit die Kraft des Evangeliums in meinem Leben sichtbar wird. Petrus geht darauf ein. Und er macht es so schön, weil er sagt, er geht dann auch auf die Sklaven ein und er geht dann auf den Sklaven ein, der einen wunderlichen Herrn hat. Und der Herr, der mag die Christen nicht und er verprügelt den Christen oder er lässt ihn auspeitschen für Dinge, die er nicht getan hat. Und es könnte sagen, wie schwer ist das hier, ein Christ zu sein, wenn man so gemein behandelt wird. Und Petrus sagt, nein, warte mal. Du hast die besondere Situation, dass Gott seine Herrlichkeit auf dich legt. Du darfst nun deinem Meister mehr nachfolgen als ein Sklave, der gerecht behandelt wird. Folge seinen Fußstapfen. Freu dich, sagt er sogar, freu dich. Und folge seinen Fußstapfen. Und dann spricht er die Frau an, die einen ungläubigen Mann hat und die nicht... Und der es ihr schwer macht und er sagt, schau, dies ist Gottes geeignetes Mittel, dass du das bekommst, was deinem Meister entspricht, dass du dem Bild wieder, dass du das Bild, das Gott in den Menschen hineingelegt wird, hat, wiederhergestellt wird, dass Christus wieder groß wird in deinem Leben. Du hast die Umstände, in denen das Evangelium umso herrlicher aufleuchtet, durch einen sanften und stillen Geist. Und glaube ich, und so glaube ich, so müssen wir auch diese Anweisung hier ganz praktisch lesen. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Herr, ich will dir gefallen als Kind. Auch die verheiratet sind, die längst ausgezogen sind, sind hier nicht ausgenommen. Denn Jesus spricht es ganz direkt an zu seiner Zeit, wenn er zeigt, dass die Schriftgelehrten das Wort außer Kraft gesetzt haben, weil sie ihre alten Eltern nicht mehr pflegten. Dann spricht er hier die Eltern an, die Väter, und sagt, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie nicht unwillig werden. Im Epheserbrief nachschlagen und ihr könnt das gerne zu Hause nochmal nachlesen. Da merkt man, dass es einen leichten anderen Schwerpunkt gibt. Paulus sah eben die Ortsgemeinde und überlegte sich, und was wichtig war, und gleichzeitig leitete der Heilige Geist ihn, Dinge anzusprechen, die wichtig sind. Aber er spricht hier nicht mal davon, dass sie die Kinder aufziehen sollen in der Zucht und der Mahnung des Herrn, sondern er bleibt nur bei einer großen Gefahr der Väter stehen, wo er sagt, reizt sie nicht zum Zorn. Das Wort provozieren ist eng verwandt mit dem Wort, wenn zwei sich streiten, gegeneinander streiten. Ich glaube, was er hier anspricht, ist besondererweise, wenn wir geneigt sind, zu oft zu tadeln, zu hart zu tadeln. Es gibt natürlich auch viele andere Dinge wie Ungerechtigkeit. Es gibt auch Dinge, die sind sehr verborgen, nämlich wenn wir das Kind über Gott erheben, wenn wir es verwöhnen, wenn wir stolz sind auf die Gaben, die Gott dem Kind gegeben hat. Und der Stolz ist eher ein Punkt, wo wir das Kind für uns gebrauchen. Nein, wir sind auch nur Verwalter der Kinder, die Gott uns für eine Weile gegeben hat. Und er sagt, Eltern, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem meiner Söhne und wir sprachen über eine Situation, die jahrelang zurücklag. Und ich hatte ihn verboten, zu einem Geburtstag zu gehen, auf dem er so gerne hingehen wollte. Im Nachhinein weiß ich nicht, ob es falsch war, ihn zu verbieten. Aber eins weiß ich. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, zu verstehen, was es für ihn bedeutete, nicht hinzugehen. Und er hatte jahrelang mit Bitterkeit zu kämpfen, nur wegen dieser einen Situation. Was sage ich damit? Ich sage einfach, es geht nicht darum, Regeln aufzusetzen. Ja, wir müssen verstehen, wo Gott uns Warnungen gibt, aber wie entscheidend ist es, das ernst zu nehmen und damit zum Herrn zu gehen im Gebet und zu sagen, Herr, ich kann das Richtigste tun, aber wenn ich zum Zorne reize, wozu wird es führen? So gib mir doch Licht und Verständnis, dass ich als Vater deine Warnung ernst nehme und lerne, was wichtig ist. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, beginnt damit. Wie oft erfährt dein Kind, dass Zorn dein Löser ist, dein Erlöser in der Situation? Ja, unser Leben wird geprägt sein davon, aber wie gehe ich damit um als Gottes Kind, das die Sünde hasst? Das ist hier entscheidend. Und wenn er dann sagt, ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herrn in allen Dingen, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, dann merkt ihr, dann bringt er wieder die gleiche Perspektive rein, wie bei den Vätern, wie bei den Kindern, wie bei den Frauen, wie bei den Männern. Ein evangeliumszentriertes Leben ist ein Leben in der Furcht vor Gott. Und das ist, was er hier sagt. Aufrichtig, in Einfalt des Herzens heißt, aufrichtig als Mensch, nicht doppeldeutig, nicht vor den Augen so, vor den hintenrum anders, als solche, die Gott fürchten. Denk dran, dein Chef ist Gott, dein Arbeitgeber ist Gott und alles, was du tust, Vers 23, tu für ihn. Tu für ihn von Herzen und nicht für Menschen. Wie verändert es die ganze Arbeit, meine ganze Arbeitshaltung? Du tust eine Arbeit, du musst die Arbeit tun, vielleicht gefällt sie dir gar nicht. Wir sind heute in der Situation, wo wir uns meistens aussuchen können, welchen Job wir machen. Damals der Sklave, der musste einfach tun, was der Herr sagte, ob es ihm nun lag oder nicht lag, ob es nun sozusagen seinen Hobbys entsprach oder nicht. Der war ein Gefangener von einem fremden Land. Er wurde dann als Sklave irgendwo hineingestellt in einer Arbeit, die ihm gar nicht lag. Er war vielleicht zu Hause sogar der Chef und jetzt war er Sklave und musste die Schuhe putzen. Und trotzdem sagt der Herr, von Herzen als dem Herrn und nicht für Menschen. Da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus dem Herrn. Und hier merkt ihr, das Evangelium verändert selbst die schlimmste Arbeit, die ich auf Erden machen muss, die nicht meiner Bestimmung entspricht, und macht sie zu einer Grundlage, meinem Herrn zu gefallen, in dem Wissen, dass wenn mein Chef mir meinen Lohn nicht gibt, sondern im Gegenteil noch Unehre und Schande bereitet, ich einen Lohn im Himmel habe, mein Vater im Himmel es reichlich belohnen wird. Er gibt mir nicht nur, was ich brauche, um in dieser Ungerechtigkeit ihn zu preisen, sondern lohnt es auch noch überreich. Wenn der Chef das Gehalt nicht zahlt, Gott wird es zahlen. Gott wird es zahlen. Das, was er sagt. Und dann geht er weiter und sagt, wer aber Unrecht tut, wird empfangen, was er Unrechtes getan hat. Bei ihm gilt kein Ansehen der Person und zeigt die Neigung unseres Herzens, bei Unrecht Unrecht zu entschuldigen und sagt, tu das bloß nicht. Gott wird ohne Ansehen der Person richten. Gott wird dein Verhalten beurteilen. Du musst genauso dich vor Gott verantworten, wie er sich. Und bei Gott gilt das Argument nicht, aber er hat. Sondern du wusstest um deine Bestimmung, du wusstest um deine Berufung, darum tue, was Gott will. Und der letzte Vers hier, dem Herrn: Ihr Herren, gewährt euren Knechten, was recht und billig ist, da ihr wisst, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Merkt ihr, er stellt den Herrn, den Chef, genauso vor Gott. Wir sind mal zurück bei dem Beispiel von Jesus. Er sagt, wo ist nun der treue und gute Sklave, den sein Herr über sein Gesinde gesetzt hat? Und dann spricht er von dem Tag, wo der Herr kommen wird. Und er sagt, ich werde eine Frage stellen, warst du mir treu? Warst du mir treu? Und was war das Besondere des Herrn oder was war die besondere Aufgabe des Herrn, dafür zu sorgen, dass es allen, über die er Chef war, gut geht? Gut geht. Denn ihre Speise gibt zu ihrer Zeit. Und er sagt, wenn du das nicht tust, so wird der Herr kommen an einem Tag, da du es nicht erwartest und wird dir deinen Teil geben mit den Heuchlern. Mit den Heuchlern. Und hier kommen wir zurück zu dem, was so entscheidend ist, nämlich es geht in erster Linie um ein evangeliumsgemäßes Leben vor dem Herrn. Welche Stellung du auch immer bist, in welchen Beziehungen du stehst, es geht um das Leben, das Gott wohlgefällig ist. Und wir kommen zurück zu dem Gebet am Anfang. Das Problem ist, dass du oft auf deine Kraft verweist, und dass deine Grenzen die Rechtfertigung für Unrecht sind und du vergisst, dass du einen mächtigen Erlöser hast. Einen, der dich mit sich selbst versöhnt hat, der gekommen ist, in ein gebrochenes Haus hineingekommen ist, aber entschlossen, das Bild Christi wiederherzustellen. Deine Umstände sind von Gott ausgesucht. Deine Umstände sind von Gott bestimmt, um genau diese Herrlichkeit der Ebenbildlichkeit Gottes wieder aufzurichten. Sieh auf das Ziel. Sieh auf Gottes Ziel. Halt fest an Gottes Ziel und denk immer dran, Gott wird lohnen. Gott wird lohnen. Gott wird geben, was ich brauche. Ich brauche nicht die Bestätigung dieser Zeit. Ich brauche nicht die Bestätigung von Menschen, wenn ich nur Gottes Bestätigung habe, wenn ich nur seinen Weg gehe, wenn ich nur erfüllt bin mit Erkenntnis seines Willens. Und er wird die Kraft geben, die ich brauche, egal wie groß die Herausforderung ist. Und schaut, hier ist etwas so Wichtiges drin. Wenn Gott meinen Schuldbrief zerrissen hat, da sind wir über Kapitel 2, gibt er nicht, weil ich so tadellos war. Ich darf die größten Gaben erbitten, nicht weil ich so siegreich mich verhalten habe. Nein, ich darf die größten Gaben erbitten, weil mein hoher Priester für mich gestorben zu Rechten Gottes sitzt. Ich fordere, ich bitte von Gott nicht von meinem Verdienst, sondern von seinem Verdienst. Jederzeit kommst du nicht als Schuldner. Ja, du bekennst die Schuld, wo du gesündigt hast, aber du kommst nicht als Schuldner, um deine Bitten vor Gott auszubreiten, sondern als einer, dessen Schuld vergeben ist und dessen Konto gefüllt ist mit einem Reichtum, den du dein Leben lang nicht ausschöpfen wirst. Bitte Gott, lasst uns Gott bitten, dass wir mehr Glauben haben. Amen.